wie geht's mir so damit? Und bin dann irgendwann mal so holterdiepolter 3-4 Monate nach der Geburt eingestiegen und habe mal ein paar Videos gemacht und habe dann aber so gemerkt, nee, irgendwie ist das schwierig. Meine Download-Produkte kleckerten so vor sich hin. Aber ja, na klar, die Umsätze sind extrem eingebrochen in der Zeit, weil ich ja gar nicht mehr präsent war. Also ich bin YouTube-Fan durch und durch. Ich gucke auch selbst super viel YouTube und ich mag diese Plattform einfach, weil ich die ist tatsächlich strukturiert. Ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen aufgeräumter. Ich bin kein großer Fan von Instagram und ich bin aber neuer Fan von LinkedIn. Wenn man nicht springt, dann kann man nicht wissen, ob es gut wird. Die Gewissheit, dass man in den heutigen Zeiten auf jeden Fall wieder einen Job finden wird, weil alle Unternehmen brauchen Leute.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ich habe heute eine Podcast-Kollegin bei mir. Das ist die Lisa Liebenau vom Podcast Mama macht Business. Ich habe aber Lisa schon, bevor sie den Podcast gestartet hat, immer mal wieder verfolgt. Sie ist nämlich YouTuberin und hat den Kanal Einfach Lilienhaft. Und dort spricht sie über das Bullet Journal und gibt Bullet Journal-Tipps und Organisationstipps. Und da bin ich damals, das war so 2022, auf Lisa aufmerksam geworden. Und in der Zwischenzeit ist sie Mama geworden, Podcasterin. Und heute ist sie meine Gästin. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich danke dir für deine Zeit und ja, ich hoffe, ich habe dich jetzt gut beschrieben. Du kannst gerne noch mal kurz ein paar Worte über dich verlieren, ob ich dich einfach als YouTuberin vorgestellt habe. Du bist viel, viel mehr als YouTuberin, oder?
Ja, ich sag jetzt mittlerweile immer Webvideoproduzentin, weil die Leute sich dann damit irgendwie ein bisschen weiter befassen können als jetzt nur YouTube. Und YouTube-Strategin, sage ich dann immer, weil wir ja auch Strategieberatung machen für Unternehmen, die eben auf YouTube ihren Kanal optimieren wollen, vergrößern wollen. Genau, und wir produzieren eben Videos für unsere eigenen Kanäle. Mama macht Business und Einfach Lilienhaft. Das sind sozusagen unsere Aushängeschilder, auch um einfach unsere Dienstleistung sozusagen zu zeigen. Und ansonsten produzieren wir eben auch für Unternehmen Videos und machen die von Konzept über, selbst kreieren, einsprechen, drehen, Schnitt und so weiter bis hin zur Veröffentlichung. Das ist sozusagen der Rundumschlag bei mir.
Okay, das ist jetzt spannend, weil sozusagen Einfach Lilienhaft, der YouTube-Kanal, als auch Mama macht Business, das ist ja der Mama-Podcast, der aber auch auf YouTube als Videopodcast läuft, ist sozusagen dein Portfolio, aber in Anführungsstrichen, in echt ist dein Business, dass du Video produzierst für andere Unternehmen, richtig?
Genau, okay. Korrekt. Wir haben das so ein bisschen gedreht in den letzten Monaten. Also ich habe auch in der Vergangenheit ja auch viel noch Lettering gemacht. Das habe ich jetzt so ein bisschen an den Nagel gehangen. Also auch pandemiebedingt ist dieses Lettering-Workshop-Geschäft nicht mehr so nach oben gekommen, wie es vorher war. Und deshalb habe ich jetzt mittlerweile meinen Fokus wirklich auf YouTube gelenkt, weil ich für mich auch gemerkt habe, das ist einfach meine Stärke, das ist das Feld, was ich am liebsten bediene. Und deshalb habe ich da so ein bisschen einen Dreh reingebracht mittlerweile. Und genauso wie du es beschreibst, ist es eben gedacht, so eine Art Portfolio, dass man einfach zeigt, was können wir an Ton und Video und man einfach einen Eindruck kriegt anhand von Beispielproduktion.
Okay, wenn du von wir sprichst, wer ist da noch bei dir mit im Boot?
Ja, das ist tatsächlich mein Mann. Der ist auch mit an Bord. Also der macht die ganze Produktion schnittseitig. Also ich produziere die Videos schon lange nicht mehr selbst. Also das macht immer mein Mann. Der macht den ganzen Videoschnitt und den ganzen Ton und auch die Aufnahmetechnik. Auch, dass wir da immer up to date sind, was man gerade so braucht, wenn es ums Livestream geht und so weiter. Also das ist quasi die Kombination. Ansonsten haben wir noch einen weiteren Cutter jetzt mit an Bord, auch für den Podcast, weil ich einfach tatsächlich ein bisschen Zeitproblem habe aktuell. Ja, du weißt es ja selber. Wenn man noch nebenbei, ich habe momentan noch einen 20-Stunden-Job nebenbei. Ich bin noch als Dozentin für Online-Marketing tätig. Und das ist schon eine Nummer, würde ich mal sagen.
Ich kenne das.
Für mich schon Ja, genau. Also man muss halt gut planen und ja, und deshalb haben wir uns jetzt da jetzt noch jemanden reingeholt, der auch die Podcasts noch sehr gut schneidet und dass man da auch noch mal jemanden hat, der seine Expertise mit reinbringt. Ja, und so gucken wir mal, wo sich das hin entwickelt.
Okay, dann haben wir jetzt einen Rundum-Überblick über dich und ich würde gerne da einsteigen. Du bist ja Mama geworden. Es ist noch nicht allzu lange her. Ich glaube, dein Kind ist jetzt, warte, lass mich schätzen kurz, ich gehe mal zurück, anderthalb.
Nee, ist schon über zwei.
Ach, ist schon über zwei, okay. Ja, du warst damals schon selbstständig und da würde ich jetzt gern einmal einsteigen, genau in diese Situation, als du wusstest, eure Familie wird sich vergrößern. Wie ich dich kennengelernt habe oder wie ich dich beobachtet habe und wie ich dich einschätze, ist, dass du sehr strukturiert, sehr organisiert bist und dass du diese Ordnung und diese vielleicht auch Routine liebst. So würde ich dich jetzt beschreiben, aber ich kenne dich ja noch nicht so gut. Und dann kam das Kind. Wie war das? Also hast du eine Elternzeit genommen? Hast du eine lange Pause gehabt? Und wie war dann überhaupt dein Business plötzlich? Hat das Einwirkung auf deinen Umsatz, auf Kunden?
Also das ist immer interessant. Diesen Eindruck vermittle ich oft. Mhm. Viele denken von mir, ich bin sehr strukturiert, sehr perfektionistisch, sehr ordnungsliebend. Das bin ich aber eigentlich nicht. Also ich bin niemand, der wahnsinnig fest an Strukturen klebt und ich bin halt ein wahnsinniger kreativer Geist im Sinne von, dass ich halt super viele Ideen habe und ich brauche immer mal jemanden von außen, der mich da so ein bisschen einbremst und sagt, okay, vielleicht machst du jetzt mal eins nach dem anderen und ich kann zwar Struktur, weil ich einfach jemand bin, der gerne analytisch denkt und ich analysiere Sachen einfach gerne von der Pike auf. Deshalb bin ich auch so ein Fan von YouTube Analytics und darauf aufbauend dann Sachen zu verändern. Ja, aber mit dem Bullet Journal habe ich natürlich selber für mich auch ein bisschen Struktur reingebracht und viele Sachen eben auch optimiert. Aber ich bin die typische Kandidatin, die halt wieder ein Tool für sich entdeckt und denkt, das ist es jetzt, damit werde ich jetzt organisiert. Und am Ende sterbe ich wieder beim Prozess des Anlegens ab. Also das Notion zum Beispiel. Ich bin begeistert von Notion, aber ich habe es bis heute nicht geschafft, das wirklich zu strukturieren und durchzudenken. Genau, also Stärke und Schwäche zugleich und nach außen ist das Bild vielleicht immer ein bisschen anders. Insofern auf deine Frage da zu antworten. Mich hat das nicht so aus dem Konzept gebracht jetzt mit dem Kind. Es war ein absolutes Wunschkind. Insofern war klar, wenn es soweit ist, kann man ja immer schlecht planen, nicht? Dann wird das schon irgendwie passen. Und genauso war es dann letztendlich auch. Mit dem Business habe ich mir tatsächlich Freiraum gegeben, indem ich gesagt habe, okay, ich produziere halt wirklich bis zum Punkt X, bis zu einer gewissen Zeit vor der Geburt und dann mache ich ein bisschen ruhiger. Und das habe ich auch so durchgezogen. Und dann habe ich tatsächlich erstmal geschaut, wie geht's mir so damit? Und bin dann irgendwann mal so holterdiepolter 3-4 Monate nach der Geburt eingestiegen und habe mal ein paar Videos gemacht und habe dann aber so gemerkt, nee, irgendwie ist das schwierig. Und dann wurde das Kind ja auch schon älter, also sobald die sich drehen, wird es ja dann auch schon wieder aufregend. Also dann bist du ja auch nur noch am Hinterherrennen. So die ersten Monate ging mir das so, dass ich erstmal dachte, so ja, ist ja voll entspannt, wird schon gehen, nicht? Aber irgendwann kommt dann das Erwachen und so war es eben bei mir auch. Dann, wenn die Kinder eben wirklich agil werden und eben sich, ja, eben entdecken und die Welt für sich entdecken, dann wirst du natürlich als Mutter auch anders gefordert und musst da viel mehr Zeit reinstecken. Dann schlafen sie nicht mehr so viel, dann hast du nicht mehr so viel Zeit fürs Business. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann umgedacht. Ich habe vorher physische Produkte auch vertrieben in meinem Online-Shop, der immer auch dranhing. Also ich habe immer Workshop-Geschäft gehabt und dann habe ich immer Produkte kreiert, die sozusagen zum Thema Lettering und Bullet Journaling passen. Da hatte ich sowohl Download-Produkte als auch physische Produkte. Und das hätte ich vorher eigentlich so ein bisschen aufgebaut, weil ich dachte, ach na, das wäre ja ganz nett, weil das schaffe ich auch noch, so ein paar Pakete nebenbei ab und zu mal zur Post bringen mit Kind. Ist aber nicht aufgegangen. Und am Ende habe ich tatsächlich die Zeit, glaube ich, dann auch so das erste Babyjahr, wie viele wahrscheinlich, genutzt, um einfach mal so ein bisschen klarzuziehen für mich, wie läuft das jetzt weiter und wo geht das jetzt genau hin? Ja, und dann bin ich wieder so ein bisschen gestartet, dann gab es so die ersten Workshops mal wieder, dann habe ich YouTube wieder ernsthaft angefangen, so ein Dreivierteljahr danach, nach der Geburt. Dann haben wir da wieder Fahrt aufgenommen, das Weihnachtsgeschäft dann auch mitgenommen und so. Also dann nahm das wieder so Fahrt auf.
Hm. Wie kam denn die Idee dann zu dem Mama macht Business Podcast? Der müsste jetzt ja, boah, ich bin ganz schlecht, glaube ich jetzt. Hab mich eben schon vertan. Ist der jetzt schon ein Jahr alt?
Nicht mal, ja, genau.
Ja, irgendwie also, so.
Ich habe die erste Staffel im August, im September gestartet. Und ja, der ist natürlich noch total neu und winzig. Das ist letztendlich daraus entstanden, dass ich halt, ja, das, was du eigentlich vielleicht von mir erwartet hättest, dass ich eben Struktur habe, habe ich eben an vielen Stellen doch nicht und denke eben, wie machen andere das? Wie machen andere Mütter das? Zeitmanagement, Selbstorganisation, wie kommt man mit diesem Druck klar, den man einfach zwangsläufig spürt? Und da habe ich einfach Lust gehabt, mit anderen drüber zu sprechen. Und dann habe ich für mich einfach gemerkt, natürlich, dass es auch gut wäre, sich einfach in diesem Podcast-Bereich auch ein bisschen mehr auszukennen. Wir hatten diese Videokomponente und ich kam dann irgendwann drauf, dass YouTube auch das Thema Podcasts ausbaut. Und dann habe ich so überlegt, naja, da machst du nicht einen YouTube-Kanal, sondern du machst einfach einen Podcast und der ist auch ein Videopodcast und ist auch auf YouTube. Ja, so, also eigentlich sollte das ein zusätzlicher YouTube-Kanal die ganze Zeit werden. Und dann habe ich das zu einer Kombi gemacht. Und das Thema hat sich wirklich erst nach und nach geschärft. Eigentlich wollte ich das eher so ein bisschen, wir sind zwischendurch dann auch umgezogen und so, dann wollte ich erst machen so ein bisschen, ja, wie sagt man denn dazu, was sind das für Kanäle, so Vlogging-mäßig, ja, und hatte da erst Bock drauf. Und dann habe ich aber gemerkt, so irgendwann wieder, nee, das ist mir doch zu viel persönlich. Und dann bin ich wieder davon abgerückt und habe gesagt, ja, aber so Zeitmanagement und so, das ist eigentlich so mein Ding. Das passt auch zu Bullet Journaling, das passt so zu meiner Marke, das ist authentisch. Genau, und dann kam ich drauf, okay, dann mache ich dieses Thema. Zeitmanagement für selbstständige Mütter ist natürlich sehr nischig, aber ich glaube, ganz relevant.
Total relevant. Also ich höre nicht jede Episode, aber mindestens schon jede zweite von deinem Podcast, weil mich das natürlich auch mega anspricht. Und egal, ob selbstständig oder angestellt, wir haben ja alle irgendwie dasselbe, dieselbe Herausforderung, sage ich mal so. Ne? Und ich hätte jetzt wirklich gedacht, weil ich habe deine YouTube-Videos zum Bullet Journal gesehen und dachte, oh, das sieht so schön aus und wie sie das so macht und da sind so tolle Ideen bei und dann ist das auch so visuell so schön, ne? Also nicht einfach nur Future-Log, sondern das ist so einfach schön dahingeschrieben. Und deswegen vermittelt das vielleicht so diesen Eindruck, dass du da sehr ordnungsliebend bist. Das heißt, du hast jetzt derzeit ein Hauptbusiness, was schon so im Hintergrund eher läuft, dass du halt für andere Unternehmen und Kunden arbeitest und machst den Podcast. YouTube läuft aber auch weiter, habe ich jetzt eben noch mal geschaut. Wie viele Stunden machst du denn so dann in der Woche? Also du musst ja wirklich einen sehr vollen Plan haben, ne? Und jonglierst auch verschiedene Standbeine, oder?
Mhm, ja. Ich kann es dir nicht in Stunden sagen. Ich arbeite halt, so wie du das auch immer erzählst von dir, wenn ich deine Storys sehe, man arbeitet halt in den Momenten, wo man halt Freizeit hat, so nach dem Motto, wo halt Luft ist. Und man mal ein paar Stunden zusammenhängt oder wenn es nur eine Stunde ist, eben dazu kommt, ich arbeite natürlich auch viel abends, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht meine Idealvorstellung, aber mit diesem zweiten Job sozusagen, mit dieser 20-Stunden-Anstellung, das ist eine Elternzeitvertretung, also die ist zeitlich begrenzt. Deshalb weiß ich, dass sich das irgendwann wieder ändern wird, aber das ist schon eine Nummer, das quasi zeitgleich zu machen. Und deshalb muss ich da gerade so ein bisschen sehen, wie ich das immer hin und her balanciere. Und zum Thema organisiert sein, ich bin halt ein absoluter Troubleshooter. Also ich kriege halt alles gebacken irgendwie, das wird schon fertig. Und ich bin niemand, der Deadlines verschiebt, überhaupt nicht. Aber das ist manchmal wirklich eine Punktlandung. Also gerade so und dann fällt mir noch abends siedend heiß ein, ich muss das noch machen, dann mache ich das noch fertig und dann okay. Ja, es ist sehr mit, wie sagt man, heißer Nadel genäht? Ich bin schlecht in Sprichwörtern.
Ja, mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, die Hörerinnen wissen das auch. Warst du vor deiner Selbstständigkeit auch schon mal angestellt?
Ja, 10 Jahre lang, ja, im Wissenschaftsmanagement als Referentin, also im öffentlichen Dienst. Ja, und da habe ich viel Wissenschaftler beraten und habe viel Strategie gemacht. Das war auch toll. Sonst hätte ich das ja nicht 10 Jahre gemacht. Aber irgendwann war dann so der Punkt erreicht, wo ich einfach so ein bisschen gemerkt habe, hier ist irgendwie jetzt so für mich erstens die Luft raus, thematisch, dass ich einfach mal was anderes machen wollte. Und ich hatte halt nebenbei angefangen mit den Lettering-Workshops und mit dem Bullet Journaling und mit dem YouTube-Kanal. Ja, und dann habe ich natürlich Blut geleckt und habe dann irgendwann festgestellt, okay, also ich hatte immer so ein bisschen den Gedanken in mir drin, ich würde mich irgendwann mal gern selbstständig machen, aber mir fehlte es an Ideen. Und dann kam mir das so um die Ecke und dachte ich so, okay, nee, wenn du das jetzt nicht ausprobierst, dann probierst du es nie aus. Und deshalb bin ich dann, ja, damals raus aus dem Anstellungsverhältnis und habe das dann mal ausprobiert. Mhm.
Okay. No. Hast du denn auch, was so Aufträge, Umsätze so angeht in deiner Elternzeit, ganz klar, also ich gehe davon aus, hast du gemerkt, dass da ein Rückgang ist? Oder, weil du hast jetzt gesagt, du hattest digitale und physische Produkte, das lief so nebenher. Also wird es wahrscheinlich irgendeine große Änderung gegeben haben? Oder warst du schon so fest etabliert, dass man da nichts groß irgendwas gemerkt hat?
Naja, also die physischen Produkte habe ich dann eigentlich zeitgleich direkt wieder rausgenommen in der Elternzeit, weil ich das gar nicht leisten konnte und das auch nicht, also das hätte viel mehr Aufwand bedarf, dass ich eben bei Social Media dafür auch Werbung mache.
Ist immer so, überhaupt, ne?
Ein bisschen, ja. Genau, ja, dafür war es einfach noch zu neu. Das habe ich nicht so richtig geschafft, deshalb lief das auch nicht mit den physischen Produkten. Meine Download-Produkte kleckerten so vor sich hin. Nun hat man ja ganz klare Grenzen, wie viel man da verdienen darf. Und bei mir war das dann so, Elternzeit, ich habe Elterngeld erhalten und dann habe ich immer so Pausenmonate eingelegt. Mhm. Da kann man ja dann das Elterngeld pausieren, genau. Und in der Zeit darf man ja verdienen, wie viel man eben verdient. Mhm. Und Kunden habe ich dann eben in dieser Zeit, also ich habe quasi vorher schon gewusst, wann habe ich zum Beispiel bestimmte Workshops oder wo ist ein Monat, wo ich weiß, dass da was reinkommt, beispielsweise Weihnachten, da sind die YouTube-Kooperationen immer. Und das habe ich dann von den Pausenmonaten so gelegt, dass ich genau in den Monaten auch was verdienen durfte. Ja, und dann musste ich natürlich am Ende dann so eine Abrechnung machen und dann wurde das gegengerechnet und nochmal geschaut. Aber ja, na klar, die Umsätze sind extrem eingebrochen in der Zeit, weil ich ja gar nicht mehr präsent war auf Workshop-Formaten. Ich habe davor viel Influencer-Workshops gemacht. Das liegt so ein bisschen auch an Berlin, die Region. Das ist natürlich so ein bisschen der Hotspot hier und deshalb habe ich dieses Format oft gemacht. Das waren sehr lukrative Workshop-Formate für mich und ja, die sind weggebrochen. Die sind aber nicht nur durch meine Schwangerschaft weggebrochen oder durch meine Elternzeit sozusagen, sondern schon durch die Pandemie. Ich habe ja mitten in der Pandemie quasi dann ein Kind gekriegt. Also das war nicht der Grund dafür. Und ja, und die Umsatzeinbrüche hatte ich schon vorher.
Influencer-Workshops, was macht man da? Was lernt man da? Das will ich mal doof fragen.
Ja, das ist häufig so, dass Marken für Influencer Workshops organisieren oder Veranstaltungen organisieren, wo dann meine Workshops Bestandteil waren. Ich bin dann einfach hingegangen und habe 2 Stunden lang mit denen Lettering gemacht und war aber in einem Gesamtevent eingebunden, was sich eigentlich um die Marke gedreht hat. Mhm. Ja, so.
Okay, spannend. Habe ich auch noch nie gehört. Ja, es gibt so viel. Ja,
sehr beliebt, weil die Marken müssen sich ja auch was einfallen lassen, wie sie die bespaßen, sage ich jetzt mal, wie sie was Cooles bieten. Und dann kam das eben vor, dass ich dann halt da Bullet Journal Workshops oder eben Handlettering Workshops angeboten habe. Ja, das war immer ganz interessant.
Was ich bei dir jetzt auf jeden Fall raushöre, ist, dass du verschiedene Einnahmequellen hattest und davon auch bis heute so zehrst. Also du hast nicht, wie jetzt zum Beispiel Coaching-Business, Coaching-Kunden, also reine Dienstleistung, genau diese eine Quelle, sondern auch viele verschiedene, also ein bisschen ähnlich wie bei mir auch. Wie sieht dein Alltag so aus? Kannst du das auch mal so beschreiben? Und was sind so deine allergrößten Herausforderungen? Aber vielleicht kannst du uns mal in so ein, weiß ich nicht, Situation mitnehmen oder so einen Tag, Kind krank bestimmt auch schon erlebt.
Mhm. Von Januar bis März ungefähr.
Nein, ehrlich? Kind krank?
Ja, also, naja, nicht das Kind nur krank, sondern wir alle ständig. Also, das ist ja dann immer Ping-Pong, nicht? Bringt einer was mit, nimmt es der Nächste mit. Und so war ich entweder krank oder mein Kind war krank oder, also, es war immer irgendwas. Die ersten Monate waren echt ein bisschen anstrengend. Jetzt war halt unser erster Kita-Winter. Mhm. Und das ist ja immer so der härteste Winter. Ich hoffe, wir haben es jetzt überstanden. Aber ja, das ist immer so eine spannende Frage mit so in meinen Alltag nehmen. Es gibt halt immer die Tage, wo ich halt unterrichte wo ich vor Ort, also dann fahre ich nach Berlin rein, da fahre ich in der Regel eine halbe Stunde mit dem Auto erstmal hin. Und dann stehe ich da erstmal 5 Stunden und gebe Unterricht. Und dann fahre ich wieder nach Hause. Und ja, dann beginnt der Nachmittag, mein Kind ist dann auch zu Hause und dann wird natürlich Familienzeit miteinander verbracht und dann arbeite ich in der Regel abends, wenn mein Mann das Kind ins Bett bringt. Das ist bei uns klar aufgeteilt, das macht immer mein Mann. Und deshalb habe ich abends halt immer ein Zeitfenster, wo ich halt wirklich nochmal strukturiert arbeiten kann. Und in der Regel ist es dann so, dass ich dann am Abend dann den Unterricht für den nächsten Tag vorbereiten muss. Und einen Tag habe ich aber dann frei in Anführungszeichen, da arbeite ich dann halt für mein eigenes Business. Ja, und jetzt nochmal die Schleife, das ist halt nur alle 4 Wochen so, denn ich gebe immer 4 Wochen Unterricht, dann habe ich 4 Wochen Vorbereitungspause und dann wieder 4 Wochen. Und in den 4 Wochen Vorbereitungspause ist das für mich ein bisschen flexibler, da kann ich auch viel remote arbeiten, auch von zu Hause. Und dann sieht mein Tag wieder ganz anders aus, dann teile ich mir das ziemlich frei ein, kann da flexibel eben mich reinschalten und ja, da ist das alles ein bisschen einfacher, ja.
Also auch bunt gemischt irgendwie, das ist nie dieselbe Struktur von Montags bis Freitags, sondern immer, jeder Wochentag ist ja wahrscheinlich irgendwie anders, ne?
Richtig, ja. Und immer diese Idee, also ich bin ein totaler Fan von diesen Fokustagen, finde ich total toll. Aber das geht halt auch nur für jemanden, der wirklich, ja, ich sag mal, hauptsächlich selbstständig ist und halt wirklich immer die gleichen Abläufe pro Woche hat, dass man sich da so strukturieren kann. Weil wenn du nur einen Tag zum Arbeiten hast an der Selbstständigkeit, ja, da machst du halt alles. Von E-Mails beantworten, Podcast-Interviews über irgendwelche Rechnungen schreiben bis hin zu Strategie und dann noch ein Posting und hier noch. Und also es ist, wie ich halt immer sage, es ist einfach nur Troubleshooting dann. Man schießt einfach so schnell wie möglich alles ab, was man so erledigen kann und dann hofft man, man hat nichts vergessen.
Ja, ja. War das vor der Mutterschaft ähnlich auch? Also hat sich da eigentlich wenig geändert oder war es schon ganz anders?
Nee, ich komischerweise war ich davor genauso und ich denke mir immer, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Mm,
ja, genau.
Also es ist so krass, man denkt sich, was habe ich mit der ganzen Zeit gemacht?
Ja,
ich hätte ja so viel reisen können, ich hätte ja die Welt verändern können. Ja, und ja, aber das siehst du erst im Nachhinein. Ich muss immer so lachen oder lachen ist fast schlecht ausgedrückt. Ich habe eine Mastermind-Gruppe mit 3 anderen Gründerinnen und mit denen tauschen wir uns immer aus. Und die haben alle ein Kind und schon vor mir gehabt. Und als wir in der Gruppe immer waren, da habe ich mal einmal in einer Session gesagt, ich finde es immer so interessant, dass immer so gesagt wird, ja, die ist Mutter und hat ein Unternehmen. Weil ja, ich habe ja auch ein Unternehmen, es ist auch mega anstrengend. Jetzt im Nachhinein denke ich so, was habe ich denen da eigentlich gesagt? Also jetzt sehe ich das natürlich aus der völlig realistischen Perspektive und denke, ja, es ist mega krass, wenn du ein eigenes Unternehmen hast und Mutter bist. Es ist einfach eine mega anstrengende Nummer.
Ich glaube, diese so ähnliche Aussagen hat jeder mal gemacht, bevor er selber Mutter geworden ist. Also ja. Ich kann mich da auch an ähnliche Sachen von mir erinnern. Schade, dass man auch vorher oder vielleicht auch Gott sei Dank, je nachdem, wenn ich weiß, was Mutterschaft oder Elternschaft genau bedeutet. Diejenigen, die halt noch keine Kinder haben oder bewusst keine Eltern sind, da fehlt, also da, die können sich da halt, also dieses Verständnis füreinander, das kann sich dann nicht so gut entwickeln als für als Eltern untereinander.
Ja, ich habe mich entschuldigt dafür.
Ja, okay. Gehen wir mal zu deinem Podcast. Du bist jetzt die 3. Ja, ich hatte eigentlich viele Podcaster, aber das war so ein Marketingkanal einfach und nicht so ein Hauptding. Ist es ja eigentlich bei dir auch. Mama macht Business. Die Gäste, kommen die auch alle so auf dich zu oder machst du schon eine Akquise? Ich glaube, es läuft einfach, oder?
Es ist witzig, dass du das fragst. Ich drehe ja gerade die 2. Staffel. Ich habe mich ja für Staffeln entschieden, weil ich zwischendurch Luft zum Atmen brauche und weil ich nicht weiß, wie ich das sonst wuppen soll. Und für die 2. Staffel sind sie mir zugeflogen.
Und die erste?
Die erste, die habe ich tatsächlich erstmal mit sehr vielen Kontakten erschlagen, die ich halt selber so im Netzwerk hatte, wo ich wusste, die haben was Spannendes zu erzählen. Und dann am Ende kamen aber tatsächlich auch schon Leute auf mich zu, so, und die habe ich dann in die 2. Staffel teilweise sortiert. Also ich bin überrascht, so, ich habe letztens schon so gesagt, irgendwie ist das Interesse am Gastsein größer als die Hörerschaft momentan. Also der Podcast ist ja so jung, dass ich denke, wo kriegen die denn so von mir mit? Ich habe ja auch gar keinen großen Kanal sozusagen, ja. Ich bin ja mit auf Instagram mini klein mit dem Account. Und das Einzige, was sich bei mir ausgezahlt hat, war tatsächlich ein Threads-Post. Kurz vor Weihnachten habe ich kurz mal mich auf Threads ausgetobt und habe einfach mal in den Äther geschrieben, wer hat denn Lust, Podcast-Gast zu sein? Oder kennst du vielleicht jemanden, den ich interviewen könnte? Ja, und da kamen einfach 200 Kommentare zurück.
Krass.
Mit potenziellen Bewerbungen für den Podcast. Ja, und die habe ich dann durchgeguckt und alle mir angeguckt und habe mir da rausgesucht und habe die Leute kontaktiert und gefragt, ob sie Lust haben, dabei zu sein. Ja, und die dritte Staffel ist gefühlt auch schon wieder ausgefüllt. Ich vertröste jetzt nur immer, weil ich ja erst im Winter wieder produziere. Ja, so funktioniert das.
Das ist ganz verrückt, das geht mir auch so. Also ich hatte noch nie Gastmangel und vertrösten, das sagst du sehr treffend. Also ich habe ja, weißt du, hast sicher, über ein Calendly mache ich das. Und da ist ja jetzt gerade, wir haben jetzt März, wo wir das jetzt aufnehmen. Und bis Juli ist zum Beispiel alles voll. Aber es liegt auch daran, das wird bei dir auch so sein, dass es einen Tag in der Woche für die Aufnahme gibt und ich nicht meine ganze Woche zuballer, weil sonst komme ich da ja gar nicht weiter. Wird bei dir ja wahrscheinlich auch so sein. Hast du mit dem Podcast, es ist so ein Portfolio, ja, das habe ich verstanden, aber auch Ziele, den zu monetarisieren zum Beispiel?
Ja, das würde ich auf jeden Fall tun. Weil ich das natürlich auch verstehen will im Zuge der Strategieberatung, was wir für andere eben auch machen. Deshalb ist es natürlich immer spannend zu wissen, wenn man einfach versteht, wovon man redet und das eben selber auch ja erlebt. Deshalb, ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Da, ja, mal gucken, wann es soweit ist. Also zweite Staffel, die puste ich jetzt erstmal noch ohne Monetarisierung raus. Das haut schon, glaube ich, noch ganz gut hin. Aber momentan ist es ja, das ist halt einfach ein Projekt, was natürlich super viel Ressourcen bindet und super viel kostet jetzt. Das ist halt eine Investition. Ich glaube aber daran, dass es Potenzial hat. Und deshalb mache ich das. Und ich glaube auch, dass es ein gutes Projekt ist, neben einfach Linienhaft, um einfach nochmal sich auch als Videoproduktion anders aufzustellen.
Man kann ja schon ich habe ja auch schon Kooperationen gemacht, einige, und wollte das eigentlich mal als Nische auch als Business angehen, aber da habe ich mich jetzt gegen entschieden. Also rein theoretisch, ne, für Brand Awareness und so ist ein Podcast ein super Marketingkanal, auch für andere Firmen. Aber ich habe das Gefühl, da ist YouTube bekannter, aber viele Firmen haben noch nicht so die Ahnung über Podcast-Marketing. Also dass da, wie man da Werbung schaltet allein, diese Fragen, die kommen dann da und wie man das trackt und so weiter. Du bist ja 20 Stunden noch tätig als in einer Festanstellung und du hast ja dann den großen Unterschied zu Selbstständigkeit und Anstellung und das Thema Vereinbarkeit. Also siehst du da einen riesen Unterschied und findest du, die Selbstständigkeit ist leichter für die Vereinbarkeit, weil du ja jetzt beides erlebst, oder gibt es eigentlich doch wenig Unterschied, je nachdem, was man für einen Arbeitgeber hat?
In meinem Podcast unterhalte ich mich ja genau darüber auch mit vielen. Und für mich ist es wesentlich krasser, eine Anstellung zu haben und Mutter zu sein. Also das ist für mich die viel größere Herausforderung. Und ich glaube, das kommt daher, dass halt andere Erwartungen an dich stellen.
Oh ja.
Das ist ja logisch. Wenn man einen Arbeitgeber hat, der natürlich dich für deine Leistung bezahlt und natürlich auch deine Leistung sehen möchte, was ja nachvollziehbar ist, dann hast du immer diesen Druck, oder ich spreche von mir, ich spüre diesen Druck einfach, dass ich natürlich diese Erwartung auch erfüllen muss und dass ich zum einen, das sind ja auch viele Erwartungen, die eben bei mir da jetzt auch reinspielen und bei anderen auch, es sind dann Kollegen und Chefs und so weiter, bei mir sind es eben auch die Kursteilnehmerinnen, die natürlich auch die Aufmerksamkeit brauchen und die natürlich auch gute Kurse kriegen sollen und gute Folien und so weiter, also das ist einfach eine ganz andere Nummer. Und ich habe natürlich einen Rechtfertigungsdruck in dem Sinn, dass ich natürlich abliefern muss. Da kann ich nie einfach sagen, ja, das mit dem Video mache ich nächste Woche. Das ist in der Selbstständigkeit einfach viel flexibler.
Auch wenn du da Kunden
hast. Darf man eben auch sagen.
Also in der Selbstständigkeit hast du ja auch Kunden, denen du was liefern musst.
Ja, Ja, klar, aber da plane ich schon sehr bewusst eben auch Puffer ein, damit ich immer wieder sagen kann, okay, ich lenke das oder ich mache das dann und dann, aber der Puffer ist so groß, dass es quasi passt. Also als Beispiel zum Beispiel, wenn wir eine Videoproduktion annehmen, dann haben wir eigentlich immer 28 Tage Produktionszeit, weil das einfach unrealistisch ist. Wenn man dann doch mal eine Woche krank ist oder so, dann geht das ganz schnell, dass die 4 Wochen um sind. Und deshalb haben wir diese 28 Tage, nicht weil wir 28 Tage über das Video nachdenken müssen, sondern weil wir eben diesen Puffer einfach brauchen für Unvorhergesehenes. Und damit klappt das aber ganz gut. Mhm. Und klar, bei der Anstellung weiß ich auch, was zu tun ist und wann was kommt. Aber trotzdem ist einfach diese Regelmäßigkeit, die mir da abverlangt wird, die ja einfach zum Job dazugehört, ist für mich einfach eine andere Nummer, ist eine Herausforderung. Und wenn man dann einfach auch einen Tag hat, wo zum Beispiel gerade morgens die Teetasse umgekippt ist, die Stiefel nicht zu finden waren, die Jacke noch nass war und man sowieso völlig im Jum ist und dann bringt man das Kind in die Kita und hätte eigentlich gerne mit dem Kind nochmal 20 Minuten in Ruhe verbracht und irgendwie so einfach mal kurz gechillt, dann fühlt sich das einfach schlechter an, wenn man diesen Zeitdruck hat, dass man halt los muss, dass man das Kind abgeben muss und dass man weg muss.
Boah, ich
und das habe ich
sowas,
in der Selbstständigkeit nicht. Das ist für mich ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, aber ich glaube, das ist total normal. Ich fühle mich da wirklich schlecht manchmal. Das ist einfach, man hat dann das Gefühl, man ist dem Kind jetzt nicht gerecht geworden, man ist sich selbst nicht gerecht geworden, man hätte mal einfach noch mal 10 Minuten gebraucht und die hat man einfach nicht, weil man einfach, man muss da sein und du kannst ja nicht sagen, ja, ich muss jetzt noch mal 10 Minuten chillen, also geht halt nicht. Mm.
Ja, also es kommt dann schon stark drauf an, für wen man auch arbeitet, auch in der Anstellung, weil ich erlebe das noch anders, aber ich weiß, was du meinst und mit den Erwartungen auch und auch, was man für einen Vorgesetzten hat, ob der die Situation kennt oder nicht. Und so als Dienstleister ist es ja mit Kunden noch mal anders, wo man viel, viel mehr für sich gestalten kann, das stimmt, mit dem Puffer und so weiter.
Ich weiß, was du meinst. Also bei mir ist, die Variablen sind auch total toll bei mir. Ich habe auch eine super Chefin, die ist total zugänglich und die weiß genau, was los ist. Da sagt auch keiner was, sondern das ist der eigene Druck, den man sich macht.
Vielleicht ist das ein Glaubensding, ne, für sich selber.
Ja, ich denke schon. Und ich glaube auch für mich ist tatsächlich dieses Unterricht, der beginnt halt morgens um 9 und ich muss natürlich da sein. Also da kann ich halt nicht verschieben. Das ist was anderes in der Zeit, wo ich keinen Kurs habe. Da bin ich dann auch, wie du sagst, nicht? Wenn man normalerweise Gleitzeit hat, dann geht das alles. Ja, dann kommst du halt 15 Minuten später. Aber mit diesem Format, dass man eben anwesend sein muss, weil man halt nun mal der Hauptact ist, hat man, also ich stelle mir das vor, wenn Lehrer oder so, bei denen ist das ja ganz genauso, also das muss mega anstrengend sein, wenn man das wirklich 365 Tage beziehungsweise die Werktage im Jahr hat.
Ja, voll, das sehe ich auch so. Ich habe eine Freundin, die ist auch Lehrerin, die sagt das auch, also da zu sein und dann 2 Klassen gleichzeitig Lehrermangel, bla bla bla, das ist direkt von 100 auf 100, dann bleibt man da, ne? Die Job mit dem Kind vor der Arbeit und dann die Arbeit, das ist dann so, da ist Halligalli und dort geht's dann halt direkt weiter. Ja, wie siehst du dich denn so in den nächsten Jahren? Deine Anstellung ist eine Elternzeitvertretung, das heißt, ich gehe davon aus, du wirst wieder hauptsächlich selbstständig sein. Wie ich das jetzt so mit dir raushöre, ist, dass du es eigentlich, dass Selbstständigkeit mit Kind eigentlich recht gut funktioniert, wären da jetzt nicht so wie bei mir auch ganz, ganz viele verschiedene Themen, die du bedienst. Und in den nächsten Jahren, zum Beispiel in 1-2 Jahren, gibt es da so ein Ziel, worauf du so hinarbeitest?
Also ich versuche wirklich gerade einen Fokus zu finden, weil diese verschiedenen Ströme, jetzt nicht nur einkommensmäßig, sondern thematisch zu haben, finde ich wahnsinnig anstrengend. Und das macht es auch total schwer, sich zu positionieren. Also wofür stehe ich eigentlich und wer bin ich, was für eine Marke habe ich eigentlich? Das versteht ja fast keiner. Und deshalb versuche ich gerade wirklich, Sachen auch loszulassen, die ich nicht mehr haben möchte. Deshalb habe ich eben das Lettering aufgegeben. Und das ist ja manchmal so kill your darlings, nicht? Auch wenn du Sachen irgendwie gehen lässt, die dir vielleicht mal Spaß gemacht haben oder die eigentlich so dein Herz begeistern, aber es funktioniert halt einfach nicht im Gesamtkonzept. da denke ich schon sehr unternehmerisch und ich will tatsächlich jetzt, deshalb habe ich das auch, ich habe ja gesagt, wir sind da so in so einem Wandel, nicht? Dieses, dass einfach Lilienhaft jetzt auch zum Portfolio gehört und so, das positioniere ich gerade einfach so ein bisschen um, damit ich selbst auch wieder besser meine Marke kommunizieren kann, die Leute mich auch mit etwas verbinden können und das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man seinen Fokus ändert, dass man dann auch alle mitnimmt und dann auch noch alle da sind. Die Zielgruppe verändert sich, also wir verändern ja jetzt von B2C auf B2B und das ist aber was mir auch eigentlich sehr gut liegt und deshalb sehe ich mich in der Zukunft schon mit der Videoproduktionsfirma sozusagen weiter voranschreiten. Diese beiden Portfoliobereiche, die werden wir weiter ausbauen und da eben thematisch eben betreuen und ja, aber diese Videoproduktion für andere und auch die Strategieberatung, darauf liegt der Fokus und meine Vision ist, ja, in ein paar Jahren das eben als Unternehmen zu haben. Ich hätte gerne auch mal ein paar mehr Mitarbeiter noch und ja, also ich habe da schon Lust drauf, wirklich was zu schaffen, was eben auch, ja, ein bisschen größer ist als jetzt nur ich alleine.
Ich sehe da den Podcast zum Beispiel gar nicht mehr. Siehst du den noch in ein paar Jahren oder lässt du dich einfach mal so überraschen, wie es sich so auch für dich anfühlt? Vielleicht hast du auch irgendwann nicht mehr da Lust zu. Vielleicht passt es auch nicht mehr, wenn du irgendwie einen überspitzt gesagten Teenie hast. Also.
Naja, das ist ja immer so die Frage, ob man dieses Thema, also wenn man jetzt einen Podcast hätte, der sich jetzt um Windeln und Co. dreht, also um das typische Kinderzubehör, dann wird es ja immer schwierig, dass man da sich irgendwann noch identifizieren kann mit. Aber jetzt merke ich schon auch, dass bei den Gästen ja auch viele dabei sind, die vielleicht auch schon ältere Kinder haben und dass es gar nicht so sehr darum geht, immer ob man jetzt gerade ein kleines Kind hat, ein großes Kind hat oder ob die schon aus dem Haus sind oder so. Ich glaube, der entscheidende Part ist ja, dass man weiß, wovon man spricht, damit man überhaupt miteinander reden kann. Und ja, ob der Podcast, also ich sehe den schon. Ich habe damit schon einiges vor. Ich habe den ja auch ganz ordentlich aufgesetzt. Der hat ein ordentliches Branding. Ich bin da schon jemand, der auch hinterher ist. Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Also ich lasse den jetzt nicht einfach laufen. Und ich bin aber so gestrickt, dass wenn ich erkenne, dass Projekte nicht funktionieren, dann lasse ich die auch gehen. Also insofern kann ich das schlecht vorhersagen, aber eine bestimmte Zeit probiere ich das und wenn dann aber sich rausstellt, das ist nicht das, was quasi komplett wächst, dann wird das eben nicht mehr existieren. Vielleicht ist es auch irgendwann mal so, dass ich vielleicht mal einen Co-Host habe, der eben zusammen mit mir den Podcast macht und wir das zusammen machen oder sich da jemand findet, der den dann vom Host übernimmt oder so. Das werden wir eben sehen. Also mal gucken, wie sich das so gestaltet, wie der Podcast auch einfach Anklang findet. Ich meine, das weißt du ja selber, es gibt so viele Podcasts, dass man ja in diesem Podcast-Dschungel überhaupt erstmal gefunden werden muss.
Ja, aber ich glaube, also es gibt mehr Blogs, ne? Und es gibt natürlich auch mehr YouTube-Kanäle. Da sind die Podcasts noch in der Anzahl relativ gering, tatsächlich.
Ja.
Das ist so mein
aber
was ich immer erzähle zumindest.
Das stimmt, aber dieser Mama-Podcast-Bereich, gut, wir beide sind ja zum Beispiel auch noch mehr darauf fokussiert, Business-Themen zu haben. Deshalb ist das nochmal so eine besondere Komponente. Aber dieses Mama-Podcast-Ding, das ist ja schon eine Riesenbubble, weil gefühlt alle Mamas ja nur Zeit zum Hören haben. Mhm. Und deshalb funktioniert das halt da ganz gut und da sind halt viele unterwegs.
Mhm.
Ja.
Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber ich glaube, beim Podcast passiert noch ganz viel. Also ich glaube wirklich, da sind wir immer noch am Anfang oder gerade dabei, in Deutschland noch mehr einen Hype zu kriegen. So wie YouTube 2008. Da habe ich angefangen, YouTube-Videos zu gucken. Da habe ich irgendwann mal gesehen, boah, da gibt es Leute, die schminken sich und zeigen, wie sie sich schminken. Das war 2008. Da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Und genau da stehen jetzt die Podcasts.
Ja. Ja, du wirst auch recht haben und behalten, denke ich, weil nicht ohne Grund wird so ein Kanal wie YouTube das Thema Podcast sich auch auf die Fahnen schreiben. Ich meine, die haben eine extra Podcast-Sparte aufgemacht. Es gibt einen extra Reiter für Podcasts. Die Podcasts werden gepusht. Videopodcasting ist einfach jetzt so der Zahn der Zeit. Spotify hat es jetzt auch eingeführt mit den Videos. Ja, das passiert nicht ohne Grund. Da ist einfach natürlich ein großes Interesse da. Aber trotzdem muss man sich halt in dem ganzen ja, verfügbaren, also letztendlich haben ja auch alle nur begrenzte Zeit, Sachen zu hören. Man muss halt so seine Nische finden und es muss halt auch gut passen. Man muss, Ich finde es super schwer und es würde mich mal total interessieren, wie du das siehst. Im Gegensatz zum YouTube finde ich Podcasten mega anstrengend, weil das Feedback so schwer zu bekommen ist. Also klar, 5-Sterne-Bewertung hin oder her und ja, sie schreiben mal eine Rezension, was total toll ist, aber also bei mir schreibt bisher sehr wenige Leute eine Rezension. Und aber dieses Echte, dieses Ungefilterte, dass jemand sagt, ey, die Folge, die fand ich total inspirierend oder die Folge, die hat mich jetzt nicht so weitergebracht, selbst sowas. Das ist halt auf YouTube, da sagt jeder was zu den Videos. Ich bin das halt einfach auch gewöhnt von meinem YouTube-Kanal, dass die Leute da drunter diskutieren und Vorschläge machen und wir miteinander in den Kommentaren uns austauschen. Ja. Und das fehlt mir beim Podcast total. Hast du das schon ersetzen können durch deinen Instagram-Kanal? Wie ist das bei dir?
Nee, also ich mag ja Instagram eigentlich gar nicht. ja. Podcasting ist echt so ein bisschen Einbahnstraße. Ja. Man babbelt da in eine Richtung und da kommt ganz wenig zurück. Ja. Das ist wirklich so. Ich bin ja nicht so dieses gewohnt wie du, dass immer eine Resonanz kommt als YouTuber. Ja. Du kennst das dann, ne? Mhm. So, und für mich war das jetzt erstmal schon so okay. Es gibt Leute, die mich schon anschreiben über Instagram und dann, manchmal teile ich das da ja auch mit, ich höre deinen Podcast, der ist so toll, bla bla. Aber ja, es ist schwierig und ich bin nur auf Instagram, damit es einen einfachen Kommunikationskanal gibt, weil keiner nimmt dieses Spotify Kommentar, wie fandest du diese Folge, macht keiner, nutzt keiner kennt das und wenn ich einen Podcast höre und denke mir so, boah, die Folge war toll, dann gehe ich nach Instagram oder LinkedIn und schreibe die Person privat an. Und genau diese Kanäle gebe ich dann auch meinen Hörern. Mm. Darüber mache ich das. Ja. Aber es stimmt schon. Es ist, ja, da fragt man sich, warum macht man das? Ne? Also es muss ja irgendwie auch Spaß machen und das ist bis heute der Fall. Bei dir offensichtlich auch.
Ja gut, ich habe ja nur 16 Folgen bisher, nicht? Du bist schon über 100 mittlerweile, habe ich gesehen, ne?
Ja, ich bin über 100, ja. Aber auch bei YouTube kommentiert keiner? Weil das ist ja ein Podcast auf YouTube.
Ja, aber die Anzahl der Abonnenten ist natürlich nicht besonders groß. Es gab jetzt immer mal einen Kommentar darunter und ich freue mich auch über jeden und es wird auch jeder beantwortet von mir, weil ich das natürlich total supporte. Das mache ich auch bei meinem anderen YouTube-Kanal, dass ich das einfach auch wertschätzen möchte, wenn jemand sich die Zeit nimmt, zu kommentieren. Und das ist so wertvoll, das ist für mich dann immer so, okay, diesen Kommentar, das ist dann für mich das Feedback zu dieser Folge, nicht? Weil dieser Kommentar, der hat mich halt erreicht. Und letztens hat auch jemand zu mir gesagt, ja, also ich finde den Podcast total super, aber das sagen dir ja sicherlich viele. Haha, nee, aber ist nett, dass du es mir sagst. Weil, also wenn dann sich tatsächlich, also das war auch im persönlichen Gespräch, und wenn das dann jemand mal so sagt, finde ich das total nett. Weil, ich weiß nicht, man stellt sich das vielleicht so vor, dass wir wüssten, wie das ankommt, was wir da erzählen. Es kommt ja auch auf vieles drumherum an. Also gefallen den Leuten die Themen, die Gäste, gefällt ihnen das Format, wie man es aufsetzt und wie man spricht, wie man einleitet, wie man die Thumbnails gestaltet. Also da gibt es ja so viele Komponenten. Und ja, ich bin da ein Fan von Feedback und Anpassen. Und das fällt mir eben bei den Podcasten wirklich sehr, sehr schwer.
Wie groß ist deine Community bei Einfach Lilienhaft? Warte, ich kann da mal schauen. Da hast du 16.700 Abonnenten.
Ah ja.
Und 219 Videos. Da ist mehr Resonanz, ne?
Ja. Also da gibt es eigentlich, also da gibt es kein Video ohne Kommentare.
Genau. Na, das ist natürlich schon cool, ne? Wenn man davon schon ausgehen kann. Aha, mal gucken, was die heute dazu schreiben.
Ja, genau. Das sind halt auch viele Leute, die ich einfach mittlerweile, da weiß ich, dass die immer meine Videos kommen. Ich kenne die Namen, ich weiß auch, wie die auf Instagram heißen. Das ist einfach so eine treue Zuschauerschaft. Ist natürlich auch durch die Größe natürlich. Also es sind auch mittlerweile einfach viele Zuschauer dabei.
Also ich glaube, da sind wir im Bereich Sichtbarkeit, Wachstum, Online-Marketing. Ich bin der Meinung, man braucht dazu einfach jetzt mal 3 Jahre oder so.
Ja.
Ist meine Meinung. Also man wächst einfach oder als, wie nennt man das? Wenn man online was macht, eine Show, ein Podcast, YouTube, auch Instagram, das geht einfach nicht innerhalb eines Jahres, dass man da eine ganze Fangemeinde rangezüchtet hat. außer man ist richtig krass dabei und jeden Tag und dann viele Stunden und viel interagieren, aber das machen wir beide ja auch nicht. Mhm. Aber wenn einer das macht, dann schätze ich das genauso wie du total. Mhm. Also, liebe Hörerin, jetzt haben wir ja schon eine Dreiviertelstunde rum. Toll, dass du noch da bist, wenn du noch da bist. Also, wir brauchen Kommentare. Wir freuen uns über Feedback bei Mama macht Business Podcast oder auch hier bei Elternzeitchancen. Ja, ja, und genau, und was ich mache, ist in den Episoden auch sagen, wo man das machen kann. Mhm. Also auch mal sagen, hey, ich bin bei LinkedIn und bei Instagram und da kannst du mir was zu schreiben oder E-Mail. Mhm. Ja.
Ja.
Ich glaube, das machst du aber auch, oder?
Ja, ich glaube, ich mache das auch, ja. Mhm. Ja, ich habe so viel jetzt umgestellt und bin jetzt gerade so ich habe auch das Format für die zweite Staffel jetzt nochmal angepasst und habe da ein bisschen Änderungen reingebracht und so. Und an manchen Stellen weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich eigentlich sage. Aber ja, ganz am Ende rufe ich eigentlich dazu auf, auf Spotify oder eben auch auf Apple Podcast eben eine Rezension zu schreiben.
Mach's mal am Anfang.
Ja.
Weil die Durchhörquote ist nie 100%.
Ja, das stimmt natürlich. Und fast keiner hört hinten den Teaser, das ist oder den Abschluss. Das ist bei YouTube genauso.
Deswegen gibt es bei mir keinen Jingle am Ende.
Ja, den kann man sich wahrscheinlich wirklich fast sparen. Aber weißt du, ich bin eigentlich kein Perfektionist, aber bei diesen Sachen bin ich, also bei dem Podcast, bei YouTube, ich mag wirklich gut produzierte Formate. Und da lege ich dann irgendwie so Wert drauf. Ich habe jetzt auch kleine Jingles so zwischendurch. Ich habe jetzt Rubriken eingeführt, dann gibt es so kleine Jingles zwischendurch. Die habe ich dann auch noch gemacht und so. Ja, da werde ich dann irgendwie so zum Nerd. Das ist so mein Thema irgendwie.
Aber es ist ja auch dein Business eigentlich. Ja, genau. Ne? Also es ist ja auch das, was du anbietest.
Genau.
Ja, jetzt haben wir wenig übers Muttersein gesprochen, sondern auch mehr übers Business. Stimmt. Aber es gehört ja auch hier rein.
Ja.
Wo findet man dich? Was können die Hörerinnen da bei dir kriegen? Oder sollen alle Hörer, die das jetzt hören, auf jeden Fall Mama macht Business einschalten? Oder gibt es auch eine Dienstleistung passend dafür?
Also Mama macht Business, genau, den kann man natürlich einschalten, wenn man möchte. Und ansonsten, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, und bei dir sind ja ganz viele dabei, die natürlich eben ihre Unternehmen aus der Elternzeit heraus gründen oder ähnliches, und man hat vielleicht Lust, sich auf YouTube zu positionieren und da eben auch eine Marke zu präsentieren, dann ist das auf jeden Fall ein guter Kanal. Und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden, LinkedIn. Da bin ich natürlich auch, da kann man sich das mal ein bisschen anschauen. Und wir machen eben auch, ich habe jetzt auch kleine Unternehmen sozusagen, die einfach diese Strategieberatung, das ist halt bei mir ganz cool an, also klingt jetzt ein bisschen lustig, aber wir bieten halt 1:1 Coaching noch an. Wenn man eben noch nicht so riesig ist, kann man das auch machen. Das heißt, das ist etwas, was ich mir früher immer gewünscht hätte für meinen eigenen YouTube-Kanal, dass einfach mal sich jemand mit mir im 1:1 hinsetzt und wirklich den Kanal von der Pike auf anschaut und sagt, was muss ich tun, damit der wächst? Und genau das mache ich mit den Leuten. Genau.
Gerade auch, du kannst es ja auch, durch dein Portfolio zeigst du ja auch, dass du es kannst. Und du kannst dich da auch super reindenken. Und gerade bei den Anfängern. Was ist dein Lieblings-Social-Media-Kanal?
Also ich bin YouTube-Fan durch und durch. Ich gucke auch selbst super viel YouTube und ich mag diese Plattform einfach, weil ich die ist tatsächlich strukturiert. Ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen aufgeräumter. Ich bin kein großer Fan von Instagram und ich bin aber neuer Fan von LinkedIn. Also da habe ich tatsächlich gerade viel Spaß dran, auch einfach Business-Inhalte zu teilen und einfach so ein bisschen mich auch von anderen inspirieren zu lassen. Ich finde das auch super spannend, worüber die Leute da so schreiben. Man muss aber so ein bisschen gucken, weil das jetzt ja auch schon fast so ein bisschen zu einer Plattform heranreift, wo alle mal so ein bisschen erzählen, was wir heute zum Kaffee getrunken haben, gegessen haben, noch passend dazu, ob Croissant oder nicht. Aber an sich finde ich das wirklich eine gute Plattform. Und das ist natürlich für Podcasts, die eben im B2B-Bereich, also ich suche ja auch Unternehmerinnen und eben auch für unsere Videoproduktion ist das halt ein super Kanal, weil man halt natürlich viel gezielter eben Leute mit Unternehmen findet.
Hast du jetzt zum Ende noch 3 Tipps für die Hörerinnen? Wir können gerne auf Video, auf Marketing über Video gehen oder halt allgemein Selbstständigkeit.
Ja, also ich habe mal so ein bisschen überlegt. Ich glaube tatsächlich, es ist wirklich eine Überlegung wert, wenn man ein Unternehmen hat und auch vielleicht noch relativ frisch, dass man mal überlegt, ob YouTube ein Kanal sein könnte. Nicht jeder fühlt sich mit Video wohl. Das ist auch total nachvollziehbar. Meistens braucht es so ein bisschen so eine Einstiegshürde. Wenn man die dann genommen hat, dann geht's eigentlich. Und man sollte YouTube Beachtung schenken insofern, dass Videos halt einfach bei Google ausgespielt werden. Das ist so eine riesen Suchmaschine. Und wenn man sich zu einem bestimmten Thema positionieren möchte, dann hat man eben auf YouTube die Möglichkeit, wirklich super Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Und dann wird dein Video halt auch bei Google ausgespuckt, wenn jemand ein Schlagwort sucht in der Richtung. Das wird sofort mit deinem Bild angezeigt. Das heißt, dich als Experte für etwas zu positionieren, ist durch YouTube wirklich sehr gut. Also da sollte man mal drüber nachdenken. Und generell würde ich, glaube ich, einfach auch so einfach diese Idee, weil wir sind ja bei Elternzeitchancen. Viele überlegen vielleicht, ob sie gründen, die bei dir zuhören, oder ob sie jetzt den Sprung wagen. Und ich aus meiner Erfahrung, weil ich habe gerade dazu heute einen LinkedIn-Beitrag nämlich auch geschrieben, was ich so aus dem Sprung, aus der Anstellung in die Selbstständigkeit so mitgenommen habe. Und ich glaube, ein Punkt ist auch auf jeden Fall, wenn man nicht springt, dann kann man nicht wissen, ob es gut wird. Und die Gewissheit, das ist der zweite Punkt noch oder der dritte, die Gewissheit, dass man in den heutigen Zeiten auf jeden Fall wieder einen Job finden wird, weil alle Unternehmen brauchen Leute. Da kann man sich so sicher sein. Und diese Kombination macht es eigentlich zu dem optimalen Zeitpunkt, sich mal auszuprobieren und zu sagen, jetzt gebe ich mir mal 3-4 Jahre. Wenn man so ein Sicherheitsmensch ist und sagt, nee, das muss trotzdem, muss ja das reinkommen und so. Aber vielleicht kann man das so vorbereiten, dass man einfach ein gewisses Polster hat. Dann kann man sich die Zeit mal geben, das auszuprobieren. Und dann sollte man es auch machen, wenn man da Bock drauf hat. Weil, wie sagt man immer, am Ende des Lebens ist es halt schön zu sagen, ja, ich habe es trotzdem einfach mal ausprobiert. Und das, ja, das ist auf jeden Fall was ich auch mir sagen werde, dass ich halt einfach stolz auf mich bin, dass ich es einfach gemacht habe und dass es einfach gut ist, das auszuprobieren.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, auf was blickt man zurück. Mhm. So, das ist ein ganz tolles Beispiel, das sage ich auch ganz häufig. Mhm. Auf was will ich denn so zurückblicken und einfach versuchen. Es ist Fakt, viele haben Angst, kein Geld zu verdienen. Ja. Viele haben dann erstmal auch keine Einnahmen, weil man muss ja sichtbar sein, dieses Online-Sichtbar-Sein. Ja. Dafür wäre YouTube ein super Kanal, das stimmt. Ja, okay, dann sind wir jetzt so ungefähr schon wieder am Ende der Zeit. Ich finde, diese Interviews gehen immer viel zu schnell vorbei. Ich danke dir für deine Zeit. Liebe Hörerin, guck mal bei Mama macht Business. Du findest alle Links in den Shownotes unter dieser Podcast-Episode oder in dem Blogartikel dazu. Und ja, schenk der Lisa doch mal ein Abo und hör mal rein. Und ja, ein Kommentar wird auf jeden Fall beantwortet. Das hat die Lisa ja heute hier gesagt. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja.
Ich verfolge dich weiterhin.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne.